Burgenland, die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
In Oberösterreich stirbt wieder ein Kind nach einem Zugunfall. Neuer Top-Job für Ex-ÖVP-Ministerin Raab. Am Mikrofon Daniela Nicolai. 3 Tage nach dem tödlichen Zugunglück in Everding ist es in Oberösterreich erneut zu einem schweren Unfall bei einem unbeschrankten Bahnübergang gekommen. Der Unfall passierte in Ottensheim im Bezirk Urfahr Umgebung. Wieder wurde ein Kind von einer Zuggarnitur erfasst und kam ums Leben. Henry Steinbock berichtet.
Der Bub hatte eine Straßenkreuzung und im Anschluss eine angrenzende Eisenbahnkreuzung überquert, als er von dem Zug erfasst und überrollt wurde. Der Vater war zu diesem Zeitpunkt unmittelbar hinter dem Buben mit einem Fahrrad samt Anhänger und der jüngeren Schwester unterwegs. Er konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das schwerverletzte Kind wurde vom Notarzt mit dem Rettungsauto ins Linzer Kepler Klinikum gebracht. Der Zustand sei kritisch, hieß es zunächst von einem Sprecher des Roten Kreuzes. Am Abend erlag der Bub seinen schweren Verletzungen. 10 Personen, die zum Zeitpunkt des Unfalls am Unglücksort waren, wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.
Die frühere Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP bekommt einen neuen Spitzenposten. Sie wird Generaldirektorin des Internationalen Zentrums für Migrationspolitik. Dort wird Raab Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger folgen, einem anderen ehemaligen ÖVP-Politiker. Mehr von Felix Nowak.
Das Zentrum für Migrationspolitik mit Sitz in Wien ist eine internationale Organisation mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in 90 Ländern aktiv ist, oft abseits der Öffentlichkeit, mit Themen von Grenzschutz über Arbeitsmigration bis zur Integration. Kritik gab es vor 2 Jahren wegen eines Internierungstrakts in Bosnien, der in der Folge nie in Betrieb gegangen ist. Der bisherige Generaldirektor Michael Spindelegger geht mit Jahresende in Pension. Als Nachfolgerin ist jetzt Susanne Raab fixiert. Lobende Worte für die Ex-Integrationsministerin kommen heute nicht nur aus der Organisation, sondern auch von Kanzler Stocker ÖVP und Außenministerin Meinl Reisinger von den NEOS. Raab selbst bezeichnet die neue Rolle als Privileg. Die FPÖ ortet hingegen einen Versorgungsposten trotz Versäumnissen der früheren schwarz-grünen Regierung.
Die EU-Länder wollen die Rechte von Flugpassagieren einschränken. Es soll künftig erst nach Flügen mit mehr als 4 Stunden Verspätung Geld zurückgeben. Bis jetzt waren es 3 Stunden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg für die Änderung ausgesprochen. Der neu aufgerollte Prozess gegen den früheren Filmmogul Harvey Weinstein ist in der Endphase. Im Gericht in New York haben sich die Geschworenen zur Beratung zurückgezogen. Sie müssen entscheiden, ob Weinstein erneut der mehrfachen Vergewaltigung schuldig gesprochen wird. 3 Frauen hatten Weinstein geklagt. Der Prozess hat 6 Wochen gedauert. Der ehemalige Filmproduzent ist wegen anderer sexueller Übergriffe bereits in Haft. Noch Tennis. Die Belarusin Arina Sabalenka steht erstmals im Finale der French Open. Die Weltranglistenerste gewann das Halbfinale gegen die Polin Iga Świątek in 3 Sätzen. 7:6, 4:6 und 6:0. Im Endspiel am Samstag trifft Sabalenka auf Coco Gauff aus den USA. Das waren die Nachrichten und jetzt zum Wetter.
27 Grad derzeit noch am Neusiedler See, frische 17 am Bodensee. So unterschiedlich wie heute werden die Temperaturen morgen nicht mehr sein. Über Nacht klart es nämlich vielerorts auf, die letzten Schauer ziehen ab und dann scheint morgen überall zumindest zeitweise die Sonne, am längsten weiterhin im Osten und Südosten. Schauer und Gewitter beschränken sich auf den Nachmittag und die Nordalpen. Das alles bei 23 bis 31 Grad. Auch am Samstag meist noch warm, von Deutschland her aber zunehmend gewitterig, die Vorboten einer Kaltfront am Pfingstsonntag. So viel zum Wetter von Daniel Schlager.
Radio Burgenland Extra.
Heute zu Gast in Radio Burgenland Extra ist der Autor Rudolf Hochwarter. Er hat 2024 den Literaturpreis Textfunken des ORF Burgenland gewonnen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Tonmeister Hans Kröss und Michaela Frühstück am Mikrofon begrüßen Sie an diesem Donnerstagabend. In wenigen Minuten werden wir den Siegertext von Rudolf Hochwarter hören, Meine Kriege und meine Sehnsucht nach Frieden. Das ist auch ein Teil des Preises, den wir heute einlösen. Herr Hochwarter, wenn Sie sich an den Abend bei uns im ORF-Landesstudio erinnert mit Live-Musik und den anderen vier Finalistinnen und Finalisten, hat das dann noch nachgewirkt?
Natürlich wirkt so, wenn man so auf dem Podium ist und vor dem Publikum, wirkt es nach. Und auch die freudige Überraschung, doch den Jurypreis dann zu bekommen, ja, das wirkt schon nach. Das ist auch eine tolle Bestätigung und auch wieder irgendwo ein Antrieb oder eine Motivation, dass man weiß, ja, das, was man macht, kommt doch an.
Gerhard Altmann, Ann-Kathrin, Frieda Großhammer, Agnes Pauer und Harald Pomper waren mit ihren Texten an diesem Abend auch dabei. Sie sind Mitglied in der Grazer Autorinnen-Autorenversammlung. Sind Sie einer, der sich auch gern mit anderen Schreibenden vernetzt und andere schätzt, vielleicht sie sogar fördert oder gern den Austausch hat?
Ja, das war schon immer so. Ich war immer ein Vielleser und natürlich hat man dann auch die Interesse, was machen andere, die Kolleginnen und Kollegen, was gibt es Neues, welche Strömungen gibt es in der Literatur, und das hat mich schon immer interessiert und fasziniert, und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz interessant, dann zu Lesungen zu gehen und mit Kontakt zu haben, Gespräche zu führen.
Es hat ja leider eine Zeit gegeben, wo Selbstlesungen man nicht durchführen konnte wegen Corona und Co. Jetzt geht's wieder. Schätzen Sie den Kontakt zu anderen bei den Lesungen?
Ja, durchaus, weil man hat dann auch eine gewisse Rückkopplung und in Diskussionen kann man verschiedene Ebenen dann erkunden. Also nicht nur das eigene und die eigenen Ideen und Fantasien, die man zu Papier bringt, sondern was tut sich sonst noch?
Dass Sie mit Musikern und bildenden Künstlern zusammenarbeiten, davon werden wir später noch ein bisschen mehr erfahren. Zuerst hören wir jetzt aber den Siegertext »Meine Kriege und meine Sehnsucht nach Frieden«, interpretiert von der Schauspielerin Maria Staribacher.
Rudolf Hochwarter. Meine Kriege und meine Sehnsucht nach Frieden. 1. Ich kämpfe gegen einen Eindringling. Der japanische Staudenknöterich ist eine üble Plagepflanze. Er kam vom Nachbargrundstück, ausgesetzt als Zierpflanze. Nun führt er Krieg gegen mich, gegen meine Pflanzen, gegen die Nachbargärten. Er eröffnet ständig neue Fronten. Meine Waffen, mechanische und chemische, sind wirkungslos. Ich sehne mich nach Frieden. Die Hoffnung ist mir abhanden gekommen. Ich gebe mich geschlagen. 2. Einer großen, schwarzen und lauten Fliege im Schlafzimmer habe ich den Krieg erklärt. Aber wir kämpfen mit ungleichen Waffen. Die Fliegenklatsche liegt am Nachttisch, wirkungslos. Die Fliege setzt sich nicht, gibt kein Ziel ab. Laut surrend zieht sie ihre Kreise, auch Sturzflüge wären Kamikaze. Ein Lampenschirm, ein Vorhang, eine Vase waren meine Treffer, nicht die Fliege. Ich sehne mich nach Frieden. Abgekämpft, erschöpft, dürfte ich doch eingeschlafen sein und habe keiner Fliege ein Leid zugefügt. 3. Ach, wie schön war es vor der Okkupation im Garten. Die Besatzung kam und ging nie wieder. Jedes Jahr, Frühling um Frühling, in der Dämmerung kommen sie zuhauf aus ihren Unterständen. Man sagt ihnen nach, sie seien langsam träge, dabei sind sie schnell, aggressiv und zeigen eine nie gekannte Völlerei. Sie begnügen sich nicht mit dem Areal des Gartens, sie ziehen ihre Schleimspuren auf die Hauswand, kriechen durch geöffnete Kellerfenster und erklimmen die Himbeerstauden. Schneckenkorn, Salz, einsammeln und mit heißem Wasser verbrühen, entzweihacken und die Verbrüderung mit Laufenten. Nichts hat geholfen. Sie kommen wieder, spätestens beim nächsten Regen. Arion lusitanicus, spanische Wegschnecke. Ich werde dich weiter bekämpfen. 4. Mein Bier. Mein Bier. Aber was kümmert dich, Wespe, das? Ich habe nichts gegen dich. Solange du mir fern bleibst, nicht in meinen Lebensbereich rücksichtslos eindringst. Wenn ich dich davonjagen möchte, wirst du aggressiv und machst mobil. Du holst deine Mitstreiter, Soldaten. Nun seid ihr schon zu dritt in meinem Bierglas und weitere sind im Anflug. Ich gebe mich geschlagen. Ich überlasse euch das Bier, verlasse meine Terrasse und ziehe mich in meine schwülheiße Unterkunft zurück. Man hat schließlich Sehnsucht nach Frieden und ist des ewigen Kampfes müde. Wir könnten in Frieden zusammenleben, Grundstücksgrenze an Grundstücksgrenze, ohne das Aufziehen von Mauern, von giftigen Thujenhecken, ohne Anwaltsschreiben und Gerichtstermine, ohne laute Wortgefechte, ohne Spionagetätigkeit und kalten Krieg. Waffenstillstand, Friedensgespräche, vertragliche Einigung, Deeskalierung. Die Richterin möchte vermitteln. Lieber Nachbar, du aber führst diesen Kampf seit Jahren mit Leidenschaft. Jeder Krieg ist einmal zu Ende gegangen. Das ist noch meine Hoffnung. 6. Der Zustand ist wie ein Bürgerkrieg. Das, was mein Körper mit mir macht und ich mit ihm. Ja, ich führe einen internen Krieg mit ihm. Es ist ein Krieg, bei dem die Fronten ständig wechseln. Mich überkommt immer wieder die Lust nach Süßem, nach Schokolade. Ein ungezügelter Heißhunger. Punschkrapfen mit dickem rosa Zuckerüberguss. Ich kaufe dann mehrere und esse einen nach den anderen. Heimlich, zu Hause, wo mich niemand sehen kann. Oder diese Schwedenbomben. Wenn ich vom Einkauf mit den Bomben nach Hause komme, sind die 6 Stück schon verschlungen. Oder Schokolade. Wehe, ich reiße die Tafel auf, dann gibt es keinen Halt mehr. Schokobananen haben ein ähnliches Suchtpotenzial. Immer wenn es diese im Angebot im Supermarkt gibt, 1+1, dann besonders. Das wirkt wie eine Streubombe. Und du rächst dich dann mit Übelkeit. Die Lust verwandelt sich in Ekel. Bis zu den nächsten Attacken auf dich, mein Körper. 7. Es ist ein Angriffskrieg mit Zermürbungstaktik. Du wirst zum verhassten Körper, in dem ich stecke. Bauchspeck, Fettpölster an den Hüften, an den Arschbacken, an den Schenkeln, unterm Kinn. Statt Bizeps hängende, wabbernde Fettstränge an den Oberarmen. Wenn ich versuche, dein Aufquellen zu verhindern, kommst du verstärkt wieder. Was für Diäten habe ich schon versucht? Mit welchen legalen und nicht legalen Mitteln habe ich deine Absichten bekämpft? Low Carb, High Carb, Intervallfasten, Eiweißdiät, Detox, Schlank im Schlaf, Semmelkur, Weight Watchers. Ich habe das ganze Arsenal aufgefahren. Genutzt hat nichts. Immer stand am Ende der Jojo-Effekt. Du hast dich verbunkert. Meine Angriffe blieben wirkungslos. Danach kamst du mit noch mehr Kilos in mein Leben. 8. Die psychologische Kriegsführung einer unbekannten Macht. Das Gefühl, im Alltag überwacht und bekämpft zu werden. Eine permanente, diffuse Wahrnehmung. Warum übersieht mich der Kellner im Lokal geflissentlich? Auch bekomme ich immer als Letzter serviert. Nach der Rechnung muss ich 3-mal rufen und dann ist der Betrag meist überhöht. Warum stelle ich mich immer bei der Schlange an, bei der nichts weitergeht? Warum fährt mir die U-Bahn immer vor der Nase weg? Warum landet die Post wieder und wieder bei meiner Nachbarin? Ich habe den Eindruck, die Liste ist endlos. Eines steht für mich fest. Man will mir schaden. Aber wer? 9. Man nennt mich Messi. Das ist aber noch eine geschönte Bezeichnung meiner täglichen Kriegsführung gegen diese Zwangsstörung, gegen meine sonderbare Lust. Es ist ein absurder Privatkrieg. Die Kellerräume sind voll mit gereinigten Joghurtbechern, Styroporboxen, Plastikkeksdosen, Sackerln, Kartons, Einwegflaschen. Man könnte irgendwann in Verlegenheit geraten, dass man etwas davon bräuchte. Alte Zeitungen stapeln sich im Wohnzimmer, Postwurfsendungen ebenso. Man könnte sie noch zum Fensterputzen verwenden. Auch alle anderen Räume sind voll mit nutzlosen Gegenständen. Ich habe kaum noch Platz zum Gehen, Kochen, Schlafen. Ich habe mich selbst eingekesselt. Der Ausbruch wird mir nicht gelingen. Es gibt nur noch den Ausweg der Kapitulation, der Gefangennahme und der Einweisung in das Irrenhaus. 10. Auslöschung ist das Ziel dieser täglichen Angriffe. Manchmal nur kleine Nadelstiche, dann ein unerwarteter Schmerzüberfall am frühen Morgen. Und wann kommt der alles vernichtende Schlag, der unausweichliche, dieser Sensenmann? Krankheiten kommen und gehen, aber manche bleiben, haben sich in einem Hinterhalt verschanzt, eingebunkert und schlagen wieder überraschend zu. Vorsorglich habe ich eine Abwehrfront aufgebaut. Meine Wachsamkeit habe ich erhöht. Ich bin auf Lauerstellung. Wie, wo und wann kommt der tödliche Überfall? 11. Was bedeuten mir schon diese anderen Kriege, die weit weg sind? Ukraine, Libanon, Uganda, Syrien, Sudan etc. Ich bin umgeben von zahlreichen persönlichen Krisenherden, meinen täglichen Konflikten, meinem Kampf um die Kilos, meinem kalten Krieg gegen den Nachbarn, meinem Messi-Syndrom. Dabei habe ich den Kampf gegen den Alkohol noch gar nicht erwähnt. Den habe ich nämlich schon verloren. Frieden. Frieden. Was für ein Wort. Hat es denn je gegeben? Dauerhaft, meine ich. Mir ist nur eine Sehnsucht danach geblieben. Frieden ist nur ein großer, frommer Wunsch.
To care.
Wir haben gerade Maria Staribacher gehört mit ihrem Siegertext. Texte verändern sich ja immer, je nachdem, wer den Text interpretiert. Wie hat sich dieser Text jetzt für Sie angefühlt?
Ja, es ist sehr professionell. Ich interpretiere natürlich gewisse Passagen anders, weil ich vom eigenen Schreiben her teilweise andere Zugänge hat. Aber es ist ganz interessant, die Texte dann unterschiedlich zu hören. Ich war bei einer Lesung zu Gedenken an Bodo Hell und hat ein Schauspieler seine Texte gelesen und ich habe von Bodo Hell das schon gehört. Auch dort haben total andere Zugänge und das macht das auch dann teilweise auch so spannend, wenn man dann von unterschiedlichen Personen das hört, speziell auch dann von einem Profi eingelesen, den Text.
Man muss den Text dann aber auch loslassen können.
Ja, natürlich, ja. Aber selbst interpretiert man eben dann anders.
Herr Hochwarter, Sie schreiben seit 1977 Lyrik, Prosa und Kurzgeschichten und Ihre Themen haben oft mit Natur, mit Umwelt, mit Wasser auch viel zu tun und mit den Menschen, die darin leben. Sie schreiben auch gerne mit der Hand, auch Tagebücher, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Sie sagen, dass man sich schreibend, vor allem mit der Hand schreibend, auch selbst ertappen kann. Also, dass man so mehr zu einer Selbsterkenntnis gelangen kann. Der Weg zu diesem Siegertext, sind Sie denn auch so gegangen?
Ja, genau. Ich habe sogar mein Notizbuch jetzt mitgenommen, wo die Anfänge da handgeschrieben zu sehen sind. Natürlich, das ist ein altes Kulturgut, auch das Schreiben mit der Hand. Es fließt dann irgendwo von den Gedanken, vom Kopf über die Hand automatisch. Man muss sich ja nicht sehr, sehr anstrengen, dass man Buchstabe für Buchstabe schreibt, sondern der Text fließt dann und hängt auch teilweise auch vom Schreibgerät ab. Also Füllfeder oder das habe ich dabei am liebsten. Ich habe dann oft ein Notizbuch mit oder wenn ich dann irgendwo einen Gedanken habe und ich komme nach Hause, so wie hier bei diesem Text für Worte für Frieden, dann setze ich mich sofort hin und halte das dann handschriftlich fest.
Sind Sie auch so jemand, der in der Nacht aufwacht mit einer Idee und das gleich aufschreibt?
Ja, das kommt auch vor. Speziell, wenn ich dann allein bin und natürlich Licht machen kann und so weiter, mache ich das.
Zu den letzten Veröffentlichungen von Ihnen zählen, immer wieder taucht ein Cowboy auf, Fenster zu inneren Landschaften und Lafnitz, Grenzfluss mit Geschichte und Geschichten. Ein Bildtextband ist das, gemeinsam mit dem bildenden Künstler Kurt Pieber. Was interessiert Sie denn an der Zusammenarbeit mit anderen Kunstsparten? Was schätzen Sie zum Beispiel an der bildenden Kunst?
Naja, die Themen sind ja oft die gleichen, die man dann miteinander bearbeitet, aber die Zugänge und die Ergebnisse sind dann unterschiedlich und oft überraschend und somit auch sehr spannend. Man kann hier auf eine andere Ebene kommen, wie Themen dann interpretiert werden.
Wir schauen heute auch zurück auf Ihr literarisches Schaffen. Ich habe im Archiv gestöbert und ich beginne mit dem Literaturpreis des Landes, den Sie 2002 erhalten haben. Vergeben worden ist er da bei uns im Funkhaus und ich möchte zuerst Ihre damalige Antwort vorspielen auf die Frage, wie das zusammengeht. Ein Techniker, der Literatur schreibt und das haben Sie geantwortet.
Ich glaube, mit einer Sache muss man hier einmal aufräumen. Der Techniker hat keine Behinderung einer besonderen Art, dass er keinen Zugang zur Kunst und zur Kultur hat. Für mich selbst stellt diese Tätigkeit, die ich schon sehr lange ausübe, eigentlich nicht nur einen Ausgleich dar und ein Hobby, sondern ist eigentlich Berufung, ist irgendwo zentrale Sache in meinem Leben. Die Beschäftigung mit Literatur, die sehr faszinierend sein kann.
Ist Ihnen diese Frage dann später noch oft gestellt worden?
Ja, die Frage wird immer wieder gestellt. Manche glauben, ich bin ja als Lehrer Germanist gewesen und dann ist es oft so, aha, Techniker, wie geht das zusammen? Ja, die Frage kommt dann immer wieder.
Ja, viele denken sich, die interessieren sich weder für Grammatik noch für Wortschatz und Poesie. Ein Vorurteil, das es
ja,
anscheinend immer noch gibt.
Diese Vorurteile gibt es, ja. Oder wenn man in die Literaturgeschichte hineinblickt, dann gibt es doch einige Autoren, sehr bekannte Autoren, die, wie zum Beispiel Musil, der auch Maschinenbau studiert hatte, oder ja, auch andere, entweder Architektur. Es gibt eben Techniker, die dann auch, wie zum Beispiel Max Frisch, dann gewechselt haben zur Literatur.
Jakob Bersche, der Autor und der ehemalige Leiter der Burgenländischen Landesbibliothek, hat damals 2002 aus jenem Text gelesen, für den Sie das Stipendium damals erhalten haben. Und wir hören einen Ausschnitt daraus.
Wo es keine Namen gibt, nur Farben, nur Gerüche, nur leise Stimmen und wieder Gerüche und wieder duftende Bilder. Heimat, keine Namen, nur Duftfahnen der Landschaften hinter den Fenstern, hinter verstaubten, blind gewordenen Scheiben. An diesen Duftfahnen, die in Fensterleibungen haften bleiben, wenn sie sich davonstellen wollen, erkennt man sie, die Landschaft in uns. Man erkennt sie, ohne sie sehen zu müssen, ohne sie umarmen zu können im Nebel, in der mondlosen Nacht. Lust, Lust am Riechen der Heimat, der ersten anhaftenden Düfte in den Fensterkreuzen, der ersten Erinnerungen, der ersten Fensterbilder, lustvolle Wahrnehmungen. Das Fenster nach innen erhält vergessene Bilder, füllt sie mit Farbe, belebt sie, macht sie schwer. Und wieder ein Fenster nach innen und wieder, hinter vielen Fenstern die alten Bilder und Gerüche, eingenistete Bildgerüche, Duftbilder. Heimat, Fensterkreuz, Heimat, Fenster, Heimat, Fenster zur Landschaft in uns, Fenster zur Heimat in uns.
Und die Speerstunde.
Wir bleiben noch bei Ihnen als Lyriker. Sie sagen, mit dem Schreiben von Lyrik kommt man oft näher und intimer an Themen heran, die man mit dem Verstand allein nicht so schnell erreichen kann. Haben Sie, so wie mit dem Tagebuchschreiben, auch eine Art Lyrik-Routine?
Definitiv nein. Lyrik ist, da muss die Stimmung passen und das muss auch, glaube ich, zuerst im Kopf irgendwie wachsen und fertig werden. Lyrik ist doch eine sehr verdichtete Form. Erst dann, wenn es passt, dann wird es zu Papier gebracht. Und deswegen kann ich nicht behaupten, das ist irgendwie so eine Routine oder ist dauernd vorhanden, sondern Lyrik ist sehr unregelmäßig und taucht irgendwann auf und dann oft sehr intensiv.
Für manche ist ja Lyrik quasi der Einstieg ins Schreiben. War das bei Ihnen auch so?
Ja, nein. Mir ist schon klar, dass so Gefühlslyrik für viele der Einstieg ist oder wo man sich eben auch, wenn man nicht literarisch tätig ist, aber sich trotzdem versucht im Schreiben und das Niederschreiben von Gedanken machen möchte, eben Liebeslyrik oder Naturbeobachtungen und solche Dinge, das sind so oft so Einstiege. Aber bei mir war es nicht definitiv so, sondern ich habe eher andere so Kurzformen von Prosa. Wenn ich zurückdenke, so war mein Einstieg. Weil die Wiener Gruppe hat mich damals mit ihren Experimentalwortspielereien oder mit der Suche nach anderen Formen total fasziniert. Und das war eher mein Einstieg. Konrad Beyer, H.C. Hartmann.
Können Sie sich erinnern, als Sie zum ersten Mal etwas Literarisches geschrieben haben oder schreiben wollten? Waren Sie da noch, haben Sie das als Kind schon verspürt? Eine Lust?
Naja, als Kind war es eher so, dass mich Bücher sehr interessiert haben. Also, ja, ich komme aus einer kleinen bäuerlichen Familie. Geld war natürlich rar. Und ich weiß, die ersten 2-3 Bücher in der Ende der Volksschule, die habe ich sicher die 5-6 Mal gelesen. Und das erste Taschengeld habe ich dann auch zusammengespart für meine ersten Bücher. Also die Faszination an dem Niedergeschriebenen, an diesen fixierten Bildern, Gedanken, das war schon immer gegeben als Kind. Später war es dann eben so, dass ich dann begonnen habe, selbst wieder so in Tagebuchform, in Notizbüchern meine Gedanken aufzuzeichnen. Und ja, die ersten Gedichte, die gibt es leider nicht. Dieses Notizbuch, da war ich interrail in England und irgendwo ist es verloren gegangen.
Und aus dem Kopf heraus können Sie es auch nicht mehr?
Ich habe natürlich dort versucht, einige Dinge dann zu rekonstruieren, aber das ist dann natürlich nicht 1:1.
Lesen Sie selbst gern Lyrik von anderen?
Ja, Fried war für mich eine ganz, ganz eine tolle Sache. Erich Fried, immer wieder noch. Oder H.C. Hartmann, Mundartgedichte auch von der Wiener Gruppe.
Aber Mundartgedichte gibt es von Ihnen nicht?
Nein. Das, was man nicht kann, das soll man lassen.
Das heißt, Sie haben auch als Kind keinen Dialekt gesprochen oder schon?
Wahrscheinlich schon, aber ich habe den Dialekt verlernt. Ich war in der HTL Binkefeld in einer Klasse. Wir waren die einzige Abteilung für ganz Österreich und da waren drinnen natürlich die Vorarlberger, Tiroler, Oberösterreicher, Steirer, Kärntner. Das heißt, ich war dann am Ende der 5 Jahre in der HTL, habe ich ein Mischmasch an Mundart gesprochen. Also sicher keinen burgenländischen Dialekt mehr wirklich beherrscht.
Können Sie sich noch erinnern, diese zwei, drei Bücher, die Sie vorhin erwähnt haben, die Sie in Volksschuljahren gelesen haben, was das war?
Ja, das eine war ein Sagenbuch, der Herr Dietrich reitet. Und das andere waren die Borstenbande, die Borstenbande hat es geheißen. Das war so, waren so Kinder, die halt irgendwo in einem Forsthaus aufgewachsen sind. So ähnlich wie ich aufgewachsen bin. Unser Haus stand auch in, praktisch am Waldesrand. Und da gab es eben die Tiere und die Wildschweine, Borstenbande. Und ja, das war Abenteuer pur für mich damals, das Buch.
Wir begeben uns jetzt auf eine Zeitreise nicht so weit zurück, aber immerhin ins Jahr 1988. Wir hören einen Ausschnitt aus der Sendung Texte. Und auch das Radio machen, wie es damals gemacht worden ist, im Gegensatz zu jetzt, das hört sich ganz anders an.
Zum Programm von Österreich 1 am späten Abend begrüßt Sie nun aus dem Funkhaus Eisenstadt Hans Rochelt. Wir bringen in der Reihe Texte neuer Literatur aus Österreich einen Querschnitt durch die burgenländische Literatur der Gegenwart.
Die Esche. Mondesche bist du, Manna-Esche. Deine gefiederten Blätter drehen sich in der Nacht nach dem Mondlicht. Deine Blütenblätter harren dazwischen dem Geschehen erstarrt, Sehnsucht manifestierend. Cremeweiß, wie kleine Monde, durchsetzen die Blüten dein dunkles Gewirr, wetteifernd mit dem Licht des Mondes. Mondesche bist du, Manna-Esche, du Blumenesche meiner Mondnächte. Dein Manna, das süß duftend meine Mondnächte durchsetzt, lässt Sehnsüchte erwachen, nie geahnte. Mondesche bist du, Manna-Esche. Dem Gesetz des Mondes folgend, gehorchend, hörig geworden, mit Begierde dem Safttrieb erliegend, dein hartes, zähes Holz zu durchsetzen versucht, das Manna. Aufstrebend dorthin, wo deine dunklen Knospen in die windigen Mondnächte ragen, wo die Sehnsucht nach dem bestäubenden Wind deine cremeweißen Blüten noch betörender blasst. Mondesche bist du, Esche aller Eschen.
Soziales Engagement und Umweltbewusstsein auf Kosten der literarischen Qualität? Aber das muss nicht so sein, wie man aus Rudolf Hochwarters Gedichten gehört hat. Schriftsteller im Burgenland leben in keiner Idylle. Immer häufiger leisten sie Widerstand gegen Umweltzerstörung, Baumsterben, verschmutzte Flüsse und die Luft, die zur Belastung wird.
Gestern Nacht in meinem Wagen, du und ich endlich allein. Ich streich da durch Tor, du sagst leise nein. Hätte nicht bitte Wort noch, aber ich weiß, dir geht's wie mir. Du brennst wie ich. Fire.
und ich bring dich heim. Steig mit dir aus dem Wagen. Du sagst, ich find den Weg allein. Dabei schaust mich an, dass ich weiß, dir geht's wie mir. Du stehst wie ich im Feier. Du bist der Ort, ich spielst mit mir Kotz und Maus. Du spielst mit dem Feier und das heute nimmer aus. Ich hab schon Angst vor Schlafen, lieg in einem Feuerbett. Verbrenn mit Haut und Haar, kann ich nicht bald wer red. Romeo und Julia, Samson und Delilah. Ja, von sowas träumst und ich krepier dabei im Feuer. Dann schaust mich an und ich weiß, dir geht's wie mir. Du brennst wie ich und Feuer verbrennst im Feuer.
Heute zu Gast in Radio Burgenland Extra, Autor Rudolf Hochwarter. Herr Hochwarter, Sie haben in Ihrem Schreiben keine Scheu davor, die Komfortzone zu verlassen. Sie schreiben über Themen wie das Massaker der Juden von Rechnitz, über Umweltkatastrophen, Flüchtlinge, die allgemeine politische Situation. In Ihrem Buch Und immer wieder taucht ein Cowboy auf, beziehen Sie auch Stellung gegen politische Verhältnisse. Die politische Welt wird wie selten zuvor von machtgierigen Männern dominiert und geknechtet. Was macht das mit Ihnen?
Man wird oft ratlos, wenn man die Situation, die weltpolitische Situation betrachtet. Man kann sich gar nicht vorstellen, warum solches Denken und solches Tun existiert. Und für mich ist es eine Form von Dummheit und Verachtung der Menschen. Und ja, mein Widerstand ist eben, dagegen anzuschreiben und das aufzuzeigen. Das habe ich auch in dem Buch immer wieder auch den Cowboy auf versucht. Immer wieder gibt es eben oft selbstgemachte Herren, Kriegsherren, Könige, Machtmenschen, die einfach das weltpolitische Geschehen so wie Cowboys aus der Hüfte schießen, auch verändern. Nicht wirklich überlegt, sondern ich habe so den Eindruck, dass eben manche Entscheidungen dann wirklich so aus der Hüfte geschossen kommen.
Diese Rücksichtslosigkeit, die zurzeit sehr vorherrscht, haben Sie das Gefühl oder kommt es Ihnen im Alltag vor, dass das auch niedergebrochen wird auf unseren kleinen Alltag, also abgesehen von der politischen Ebene? Oder empfinden Sie die Menschen als genauso rücksichtsvoll oder rücksichtslos wie davor?
Naja, das ist jetzt ein Thema. Ich glaube, da haben viele Schreibende, Philosophen und so weiter sich schon damit auseinandergesetzt. Ist es die Masse, die Königsmacher sind, oder sind das die Könige, die die Masse beeinflussen? Die Königsdramen von Shakespeare beschäftigen sich ja auch mit dieser Thematik. Ich glaube, es wird letztendlich keine exakte Antwort geben können. In der Geschichte gibt es immer Wellen, wo eben einmal eben etwas vom Volke ausgeht, zum Beispiel die Lust, die Freude, vielleicht einmal einen Krieg zu führen, wie es vor dem Ersten Weltkrieg war. Und dann schlägt es vielleicht wieder um und es kommt dann wieder von den Herrschenden. Also wie diese gegenseitige Beeinflussung, Beziehung in diesen Machtspielen ist, das ist eine Dynamik, die nicht wirklich greifbar ist. Aber sie ist vorhanden und sehr bedenklich, wie sie in der letzten Zeit wieder um sich greift.
Von einigen gibt es ja auch die Hoffnung, dass es wieder aus der Bevölkerung eine Gegenbewegung geben könnte, so ähnlich wie der Friedensbewegung.
Ja, genau, das habe ich ja eben gemeint mit diesen Wellen, die passieren. Eben, das Pendel schlägt dann hoffentlich dann wieder zurück und man glaubt, man wird vielleicht einmal wieder vernünftiger, aber das schlägt dann wieder um. Also deswegen ist auch, wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, nie wirklich Frieden, auf dauerhaft Frieden geschaffen worden. Also Frieden ist dann eben eine Folge von Versuchen der Politik, einmal vom Krieg wegzukommen. Aber nachher ist wieder die Politik vorhanden und eine Fortführung der Politik ist sehr oft wieder eine kriegerische Auseinandersetzung.
1980 ist ein Hörspiel von Ihnen vom ORF produziert worden und ausgestrahlt worden. Stimmen auf dem Dorffriedhof um Mitternacht oder Lynchjustiz an einem Einkaufssamstag vorm Heiligen Abend. Was war denn der Hintergrund dieser Geschichte?
Ja, der Hintergrund war diese Zwangsarbeit, die teilweise aus der Ukraine oder aus anderen Teilen von Osten verschleppt worden sind von den Nazis. Und hier bei den Bauern, die ja praktisch ihre Söhne an der Front hatten, dann als Zwangsarbeiter eingesetzt worden sind. Und ja, das ist ein realer Hintergrund, weil ein Zwangsarbeiter aus der Ukraine war bei meinem Großvater im Einsatz. Und da habe ich so einige Geschichten gehört, wie welche Situationen sich da abgespielt haben im Dorf. Das habe ich versucht, ein bisschen in diese Geschichte in dieses Hörspiel hineinzubringen. Also wo auch eben Vorurteile vorhanden waren und ja, wenn ein Schuldiger gesucht worden ist, ist praktisch dann immer dieser Zwangsarbeiter der Schuldige gewesen oder man, auch wenn es nicht tatsächlich nicht war.
Wir hören jetzt in dieses Hörspiel hinein aus dem Jahr 1980.
Nachtvogel schreit fern im Wald. Grillen zirpen auf der finsteren Friedhofswiese. Frösche verstummen im Friedhofsbrunnen. Der 12. Schlag der Kirchturmuhr hallt lange nach. Der streunende Hund jagt im nassen Straßengraben. Am Friedhof müssen die Stimmen reden.
Wo ist meine Zungenspitze? Wo ist meine Zungenspitze? Wer hat sie gesehen? Wo ist mein linkes Ohr? Wo ist es? Warum gibt es mir nicht?
Mein Kind, wir kleinen Mädchen haben nie gespielt. Zungenspitzen suchen, Zungenspitzen suchen. Wo ist mein Leben? Wo ist mein Leben? Du hast es mit deinen starken Händen genommen. Wo hast du es hingetan?
Wo ist meine Zungenspitze? Wo sind meine Wörter. Ich möchte ein Gebet sprechen. Ich möchte hören. Mein linkes Ohr. Wo ist es?
Arme Wassel, taubstumm. Taubstummer auch als Geist. Und seit du das Leben des Mädchens weggeworfen hast, hast du auch dein Gedächtnis verloren. Arme Wassel. Deine Zungenspitze haben dir die Russen abgeschnitten. Dein Ohr hat dir der Fleischer gestohlen. Dein Gedächtnis hast du selbst verworfen.
Armer Geist Vasils, du suchst jeden Abend. Auf den Grabsteinen liegt deine Zungenspitze nicht, hier nicht. Hier sitzt nur das Kreuzchen. Einmal dachte ich mir, dieses Federtier mit den großen Augen wäre mein Leben. Ich suche mein Leben, Vasil. Ich weiß, es ist vergebens. Ich suche mein Leben, das du mit deinen starken Händen weggeworfen hast. Ich bin deine Braut nie gewesen.
Wo sind meine Wörter? Meine Braut? Wo?
Grillen zirpen auf der Friedhofswiese in einem leeren, bleichen Schneckenhaus. Die nassen Frösche glänzen im Mondlicht. Sie lauschen den flachen Stimmen.
Das ist der Tanz der Regentropfen aus der CD Dialog mit der Lafnitz, komponiert und gespielt von Hubert Salmhofer. Herr Hochwarter, Sie haben zur Musik getextet. Haben Sie das genossen?
Ja, das war eine ganz andere Erfahrung des Schreibens. Ich habe die Musik bekommen, also fertig bekommen. Die Musik war fertig und ich wurde gebeten vom Hubert Salmhofer, wie auch immer er dazu gekommen ist. Er hat irgendwie meine Lyrik zur Hand bekommen und dann hat er mich gefragt, ob ich zu dieser Musik Texte schreiben könnte. Und das war ein ganz anderer Arbeitsprozess wie sonst immer. Also ich habe die Musik einige Male gehört und dann aufgrund Musik und Lyrik, das ist ja sehr oft sehr, sehr eng verbunden. Und so hat sich das dann auch ergeben, aus der Musik heraus. Und aus den aufgenommenen Geräuschen, wie das Plätschern des Wassers, Regentropfen und so weiter. Und so, glaube ich, waren 9 oder 10 Musikstücke. Und da habe ich die jeweils einen lyrischen Text dazu geschrieben. Und bei der Präsentation, oder bei der Aufführung der Musikstücke, ist das dann von einem Schauspieler gelesen worden.
Meine Kollegin Susanne Jäger hat damals über diese CD mit Musik und Lyrik einen Beitrag gestaltet. 2003 war das. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt daraus.
Quellen rinnen. Quellen rinnen aus tiefen Erden, Masenberg, Wenigzell, Lafnitzek, auf der Halt, auf der Mauer, überall, überall Quellen, überall das junge Wasser im Lichtbrunnen. Hell, freudig, verspielt, singt das Wasser, singt in Quellen. Überall jauchzt, himmelhoch, tönt hell das Quellen, Lafnitz, Lafnitz, du. Wasser rinnt, Licht durchflutend, Wasser rinnt, benetzt, küsst das Licht der Sonne im Osten. Geburt, Lafnitz, du. Der Tanz der Regentropfen. Der Tanz der Regentropfen, übermütig. Der Schrei des Eisvogels, ausgelassen. Das Springen der Fische über deinem Wasser, verspielt. Märchenhaft schön, das Schweben, Tanzen, Springen der Elfen auf sanften Wellen. Träume, die abtauchen, sich treiben lassen. Alhau, Neudau, Burgau, hinaus in die Welt. Aber hier, der Tanz der Regentropfen, das Schweben der Elfen, das Spielen der Bläulinge im Reich des Fischotters. Ach, wie schön du bist, Lafnitz.
Herr Hochwarter, ich weiß nicht, ob Sie gern schwimmen, weil wir gerade was über die Lafnitz gehört haben. Sie sind auf jeden Fall ein sehr sportlicher Mensch. Welche Sportarten üben Sie aus?
Hauptsächlich bin ich im Laufsport beheimatet. Ja. Also früher bis hin zum Marathon, zu Marathonstrecken, Bergläufe. Bin aber jetzt von den harten Untergrund weggegangen und bin laufe ich jetzt im Wald. Also ich bin Orientierungsläufer geworden, das mit Begeisterung.
Sie sind Bergläufer oder Bergläufer gewesen, weiß ich nicht. Wie ist das für einen Flachländer?
Das ist ja eine ähnliche Frage, wie ist das für einen Techniker die Literatur? Burgenland ist nicht flach. Das ist nur vielleicht Nordburgenland. Wenn man Südburgenland, Mittelburgenland bis wahrscheinlich Forchtenstein unterwegs ist, da gibt es sehr viele Höhenmeter.
Im Verhältnis zu Tirol.
Ja, ich habe auch sogar mal beim österreichischen Berglauf gehabt, bin als Veranstalter aufgetreten und da haben wir die burgenländischen Meisterschaften ausgetragen und den österreichischen Berglauf gehabt. Und da sind natürlich auch die Tiroler gekommen und die westlichen Vertreter der westlichen Bundesländer und die haben sich dann gewundert, wie schwierig es ist, hier zu laufen, dass man, weil sie 600 Höhenmeter zusammenbekommt, dann läuft man 200 Meter rauf, 200 runter. Und sie waren es nicht gewohnt, diesen Rhythmuswechsel. Also sie sind gewohnt praktisch, man läuft nur hinauf. Aber dieser Rhythmuswechsel, dass man rauf, runter, und dann so, ja, sie haben dann Respekt gezollt.
Bei diesem Rauf, Runter, das haben Sie mal gesagt, können die Gedanken flügge werden und Sie wünschen sich manchmal, Sie hätten ein Notizbuch dabei, weil Ihnen da auch viele Gedanken kommen zum Schreiben. Was sind denn die Projekte, die wir jetzt in nächster Zeit von Ihnen literarisch oder schreibend erfahren können, lesen können?
Ja, momentan wird gerade ein Rad- und Wanderführer fertiggestellt über das Günzer Gebirg über den Geschriebenstein. Es ist nicht ein reiner Führer für Wanderungen, sondern zu jeder Tour gibt es dann auch ein Essay dazu. Die Gegend ist ja sehr spannend und hat sehr viele unbekannte Highlights, die ich natürlich versucht habe zu recherchieren und dann auch in literarische Form zu bringen.
Am 13. Juni wird dieses Buch präsentiert. Haben Sie literarisch schon was Zukünftiges im Kopf?
Ja, es sind einige kleine Formen dabei, aber eine Auswanderergeschichte, eine Fluchtgeschichte von der NS-Zeit, die beschäftigt mich schon lange und da hoffe ich, dass ich die Kraft haben werde, hier auch das Ganze in Romanform zu gießen.
Vielen Dank fürs Kommen, Rudolf Hochwarter. Er hat 2024 unseren ORF Burgenland Textfunken Literaturwettbewerb gewonnen. Und an dieser Stelle, also in dieser Sendung, könnte im kommenden Jahr auch Ihr Siegertext zu hören sein. Denn wir haben das Thema des heurigen Literaturwettbewerbs vor 2 Tagen bekannt gegeben. Es lautet: Räumt wer den Planeten auf? Es geht ums Klima und wir freuen uns auf Ihre Kurzgeschichten zu diesem Thema. Ein bisschen Zeit zum Schreiben haben Sie noch. Einsendeschluss ist der 30. September. Alle Infos zu den Teilnahmebedingungen finden Sie unter burgenland.orf.at. Kommende Woche begrüßt Sie meine Kollegin Sabine Lentsch. Bei ihr zu Gast ist Oberstleutnant Alexander Kovac. Er ist Obmann des Militärhistorischen Vereins der Martin-Kaserne Eisenstadt. Tonmeister Hans Kröss, Michaela Frühstück und Rudolf Hochwarter verabschieden sich und wünschen noch einen guten Abend.
Ja, einen schönen Abend auch.
Stehen wir jetzt am Stammersdorfer Friedhof. Regnen tut's die Fiesten mir schon weh. Der Pfarrer sagt, sie war so ein herzensguter Mensch. Und trotzdem fällt mir's Warnen heut so schwer. Die Oma, die Oma ist nicht mehr. Ihre Klaver hat's mir reingestopft, die Gnädel. Hat's glauert mein Bracker in der Hand. Hat's mir auch umdreht schon den Morgen, es war ja wurscht, sie hat mich geschlagen.
Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 21 Uhr.
Großes NATO-Manöver in der Ostsee. Neue Suchaktion im Fall Maddie beendet. Am Mikrofon Daniela Nicolai. Die NATO will einen sichtbaren Beweis ihrer Stärke auf See liefern. In Rostock ist in der Früh ein Manöver mit dem Namen Baltic Operations angelaufen. 2 Wochen lang proben 17 NATO-Nationen mit 50 Kriegsschiffen und 9000 Soldaten den Ernstfall in der Ostsee. Andreas Pfeiffer berichtet.
Ein Trainingsgelände der NATO ist die deutsche Ostsee seit über 50 Jahren. Heute aber lässt das Manöver mit dem Namen Baltic Operations erkennen, dass nebenan in der Ukraine ein Krieg tobt. 50 Schiffe und 9000 Soldaten werden mobilisiert, um Luft- und U-Boot-Abwehr, Minenräumung oder Tauchgänge zu üben. Für den Stabschef des Marinekommandos ist das auch eine Probe für den Ernstfall, Wilhelm Tobias Abri.
Und natürlich hat es auch einen strategischen Effekt hier in der Ostsee, dass wir abschreckungs- und verteidigungsfähig sind für die Ziele, die wir teilen in der NATO.
Russland, das zuletzt unter Verdacht stand, westliche Schiffe observiert und Unterseekabel gekappt zu haben, spricht von einer Provokation und hält nun seinerseits ein Ostseemanöver mit 20 Schiffen und 3000 Soldaten ab.
Der Präsident der Industriellen Vereinigung Georg Knill sorgt für Wirbel. Er hat gestern in der Zeit im Bild 2 gefordert, das Pensionsantrittsalter in Österreich auf 70 Jahre anzuheben. Der Pensionistenverband übt heute scharfe Kritik. Statt einer Erhöhung des Antrittsalters seien Jobs für Menschen über 50 nötig, heißt es. Ablehnung kommt auch von den Grünen und der FPÖ. Die neue Suchaktion im Fall Madeleine